Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des GEMA Café Podcast. In einer gemütlich flauschigen Runde mit dem Chriso.
Guten Tag.
Dem Martin.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit. Ja, der Hagen dieses Mal nicht mit dabei, aber halb so wild. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Folge dann wieder mit dabei sein. Soll uns aber nicht weiter stören, um über ein weiteres Thema zu reden. Und zwar als Überbegriff die Digitalisierung von Videospielen. Ja, was hat es damit auf sich? Ja, es hat sich viel getan über die Jahre hinweg, wenn man sich jetzt, gut, es ist vielleicht nochmal ein bisschen anders in unserer Altersklasse. Wir haben da jetzt noch, wie wir halt in die Welt der Videospiele eingestiegen sind, ist noch ein bisschen länger her als vielleicht für den einen oder anderen von euch. Und wir haben ja schon, sag ich mal so, im ersten Podcast ja schon ein klein wenig ja davon geredet, wie das bei uns alles mit angefangen hat, auch mit Videospielen und so weiter und so fort. Und es hat sich ja schon einiges getan, denn wir befinden uns quasi schon so in einer Umwandlung des Ganzen. Früher, ja, man kennt das ja eigentlich nur noch, also man kennt das ja von früher, da ist man halt auch in den Laden gegangen und hat sich die Spiele gekauft. Ich weiß nicht, wann wart ihr denn das letzte Mal in einem richtigen Laden gewesen, in einem Fachhandel, Elektroladen, Mediamarkt oder sonstige Elektroketten und so weiter und habt euch ein Spiel gekauft?
Also du wirst lachen, ich für persönlich habe erst vor 2 Wochen einmal einen Laden aufgesucht, also einen Spieleladen habe ich ein Spiel gekauft und Mediamarkt wollte ich eigentlich gestern oder vorgestern nochmal hingefahren sein, einfach weil es auf dem Weg war und weil der Preis gut war und weil ich immer noch, sicherlich ist es auf der einen Seite Quatsch, weil du spielst ja ein Spiel und manchmal wirfst es in die Ecke oder dann bist du durch damit und dann hättest du es ja auch online kaufen können, einfach weil dann einfach dann den Müll nicht hast. Aber ich bin immer noch irgendwie ein Fan von was in der Hand haben. So in den Schrank stellen, so quasi, auch wenn man da das einmal gezockt hat, wie eine Blu-ray, 5-mal geguckt hat und dann einfach, es steht dann zwar im Schrank, aber irgendwie bin ich so ein Fan von, weiß nicht, ob das was mit Sammeltrieb zu tun hat, aber ich finde das dann schön, wenn man dann auch die ganzen anderen Teile hat. Oder von zum Beispiel, wenn man jetzt ein Spiel hat, was jetzt irgendwie der zweite, dritte, vierte Teil von dem Spiel ist und man hat eigentlich alle, dass man die so schön in Reihe und Glied hat und dass man sagen kann, ich habe alle gezockt und ich habe das Original. Ich wollte nämlich zum Beispiel das Hardline kaufen. Und das war im Saturn ungefähr für, ohne jetzt Werbung zu machen, für 59 Euro. Und bei allen anderen, wenn du zum Beispiel, ich glaube, das Spiel online beziehst über den Store, dann bist du, glaube ich, über 60 dabei.
Ja.
Also der Preis, ich finde, dafür, dass sie natürlich dass du das Instant zocken kannst, das heißt natürlich vorausgesetzt, du hast es downgeloadet, ne, du hast es endlich mal da, aber natürlich kannst du bequem von in deiner Jogginghose das Spiel runterladen und zocken und du musst nicht extra in den Laden fahren. Aber ich finde es unfair, dass man sich dann dass man sich die Kosten spart für die Hülle, für den Druck, für das Pressen und das Spiel dann im Endeffekt in der physischen Form noch günstiger bekommt als online, wo die gar keine Kosten haben, bis auf die Serverkosten. Um das bereitzustellen, was dann, wo das Spiel gleich 15 Euro teurer ist. Finde ich irgendwie unfair, so ein bisschen.
Das ist ein bisschen paradox teilweise. Ich weiß nicht genau, was du meinst, weil, aber ich glaube, das liegt einfach nur allgemein an dem Wettbewerb der Retailer, allgemein, also der Geschäfte, wie Mediamarkt und Saturn und auch dem Internet, weil die oft wirklich nachziehen mit den digitalen oder Preisen oder besonders von Preisen, auch Amazon, wo ja auch digital teilweise verkauft wird. Aber aber sonst bin ich bei dir, dass ich wirklich Spiele im Regal stehen haben will und besonders bei einer Sammlung kann ich das noch mehr verstehen und habe ich das bei mir genauso, wenn dann hat man halt einfach schön die Spiele nacheinander im Regal stehen. Also das ist wirklich etwas, was zusammen entweder mit Sammeltrieb zusammenhängt, einfach, dass man wirklich nur gerne etwas in der Hand hat oder weil man einfach, keine Ahnung, das ist wirklich eigentlich nur einer der wichtigsten Gründe, dass man wirklich etwas Materielles in der Hand hat. Und besonders wenn es um ein Spiel geht, das man sehr mag oder auch, dass man sehr, auf das man sehr gehypt ist, keine Ahnung. Das ist, finde ich, schon noch
das liegt in der Natur des Menschen, dass man halt auch wirklich was in der Hand haben möchte.
Jo, genau.
es ist bei mir auch irgendwie so, ich stelle mich auch so ein bisschen in Frage, ob das vielleicht ein bisschen auch mit unserem Alter zu tun hat, weil wir halt da irgendwie noch ein bisschen aus einer anderen Generation kommen und das heutzutage irgendwie gerade mit den jüngeren Leuten oder die jetzt so aufwachsen, da so ein bisschen ganz anders, also mit den ganzen, wie jetzt heutzutage der Spielvertrieb ist, das ein bisschen anders abläuft. Ich persönlich, ich muss schon sagen, ich kann mich gar nicht so wirklich dran erinnern, weil ich mir das letzte Mal im Laden, ach doch, ich kann mich, das war bei, genau, GTA 5 für die Xbox One, das hatte ich mir wirklich noch im Laden gekauft gehabt, weil ich es wirklich dann direkt, gut, das hat jetzt mehrere Sachen zu tun, einerseits wegen Versand und so weiter, mit 18er Versand, und wenn man nicht zu Hause ist, dann ist das halt blöd, und ich wollte es halt direkt zum Release, also direkt soweit dann auch zocken, deswegen hatte ich dann mir das Ganze im Saturn war es, glaube ich, gewesen, gekauft gehabt, aber davor kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Es ist halt einfach alles viel einfacher geworden in der Zeit, durch Amazon und andere Online-Versandhändler. Ich meine, da gibt's ja mittlerweile auch entsprechende Preisvergleichseiten, die dann halt auch immer günstige Angebote listen, auch gerade durch Import und so weiter, wo man da sich günstig online shoppen kann und das dann einfach ja nach Hause geschickt bekommt, und was ja natürlich schön einfach ist, und man hat es ja gerne einfach und muss dann nicht nach draußen gehen. Obwohl ich es ja schon irgendwie gerne eigentlich mag, so zu shoppen zu gehen, also jetzt auch mal in Läden und sich dann
Sachen anzugucken. Ja, und das direkt in Hand zu haben und mitzunehmen, ne?
Ja, es ist schon irgendwie schon was ganz anderes, und wenn ich mir eigentlich mal, also ich muss ja sagen, ich erinnere mich gerne zurück. Damals war das halt schon irgendwie eine schöne Sache. Gut, da war man noch klein als Kind, aber ich erinnere mich noch sehr dran. Vielleicht kam mir das auch nur so vor. Also das war alles ziemlich groß auch. Die ganzen Bereiche mit, ich meine, das war Kaufhof und Karstadt damals, wo man als Kind öfters gewesen ist, mit den Spielstationen. Und wo dann halt die ganzen Regale waren mit den, mit Game Gear, Game Boy Titeln in diesen Glasschränken. Das war halt irgendwie, da hat man halt glänzende Augen damals auch bekommen, so als Kind, ne? Und konnte sich das alles so anschauen. Die Verpackung dann auf der Rückseite mit den Screenshots, da war es ja noch eigentlich so gewesen, dass du halt oftmals kaum noch was von den Spielen eigentlich wusstest, weil du halt nicht so informiert warst. Da war das ja halt, ja, da gab es zwar schon ein Magazin, aber gut, als Kind hat man sich da sowieso nicht so viel interessiert. Aber, ja, das war halt irgendwie noch so wie so ein Ausflug in den Freizeitpark. So können wir es vielleicht beschreiben. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es war schon irgendwie.
Ich weiß, was du meinst, ja. Das würde ich auch schon besonders in der Kindheit auch damit assoziieren, aber ich muss auch sagen, dass das ist teilweise auch noch heutzutage, finde ich, so ist, also jedenfalls bei wirklich gut ausgebauten Geschäften, weil sowas wie bei Karstadt oder sowas oder Kaufhof, da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern, dass es jetzt zur Zeit heute noch wirklich da große Abteilung für Spiele gibt. Also vielleicht bei wirklich großen Märkten von Karstadt oder so, aber wo ich letztes Mal in Karstadt war, da gab es nur die wirklich ganz, ganz simplen Spielwagen für ganz, ganz kleine Kinder und das ganze Zeug, aber wirklich zu Games war das nicht sehr ausgeprägt, und das ist wirklich dann sehr eher fokussiert bei Saturn und Mediamarkt und GameStop. Das sind also so diese Game-Retailer, die sich besonders darauf fokussieren, und was ja auch irgendwie wichtig ist, weil ich finde, die richtigen Läden sind immer noch ziemlich wichtig, und die werden, glaube ich, an sich nicht wirklich auch weggehen, würde ich sagen. Also würde ich jetzt auch so irgendwie im Prinzip Anführungsstrichen voraussagen, aber das ist auch wieder eine andere Sache für sich.
Ja, die Ausrichtung ist natürlich von Kaufhof und Karstadt eine andere gewesen. Das hat sich jetzt, wie du sagtest, ein bisschen anders fokussiert. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt in naher Zukunft aussterben wird. Das definitiv nicht. Aber man merkt schon, dass das alles schon in eine ganz andere Richtung geht. Ich denke mal, gerade halt in Sachen PC-Gaming, da hat sich natürlich auch viel getan. Vor allen Dingen macht das jetzt gerade in Sachen, wenn du dir jetzt PC-Spieler bist und kaufst jetzt ein Spiel im Laden, macht das ja eigentlich keinen Unterschied mehr, weil eigentlich jedes Spiel mit Steam verknüpft ist, da ist ein Code drin, und das heißt, diese physischen Datenträger, die da drin sind, die helfen dir schon. Ich meine, das ist noch ein Vorteil für Leute, die jetzt keine große Bandbreite haben, die sich da jetzt nicht mal eben so 60 GB schnell runterladen können, die können sich dann über ein jüngstes Beispiel, GTA 5 über 7 oder 9 DVDs, das dann installieren. Und klar, es muss trotzdem aktiviert werden online und über Steam, was ja eigentlich heutzutage sowieso kein Problem mehr ist. Aber ja, als PC-Spieler, also wenn ich jetzt PC-Spieler sein würde, ich würde für mich keinen Sinn mehr sehen, eigentlich mir einen physischen Datenträger zu holen. Vor allen Dingen, weil ja auch preislich eigentlich auch das Ganze schon sich anderweitig orientiert als, oder du hast noch andere Möglichkeiten, durch diese Keyhändler und so weiter und an solche Keys zu kommen, ja. Günstiger dran zu kommen, als wenn du, ja, du zahlst halt nicht, eigentlich nicht wirklich deine 60 Euro für ein neues Spiel. Es sei denn, du holst dir das jetzt halt wirklich direkt über Steam. Aber da ist nochmal, ist das nochmal wieder was ganz anderes. Da hinken die Konsolen noch ein wenig hinterher.
Ja, also ich sag mal so, du hast ja auch gerade Keyhändler gesagt, das ist eine gute Idee wegen dem PC. Also leider funktioniert es ja bei manchen, ja, ich sag mal, manche Keyhändler bieten ja auch die Konsolenversionen an, dass du Keys bei denen kaufst. Allerdings sind sie wirklich jetzt im Vergleich zu PC, wie du es ja vorhin angedeutet hast, nicht wirklich so günstig, ne? Ich meine, wir kriegen ja auch teilweise wirklich Keys für den PC, wo man sich denkt, boah, das ist schon kriminell günstig, der Preis für ein neues Spiel. Das Spiel ist gerade raus, kostet 23,95 und denkst dir so, wow, ist zwar digital, klar, ich habe kein Handbuch dabei, was ich in der Hand habe, ich habe auch keine Verpackung, aber das Spiel kostet dann locker mal eben 25 Euro weniger als im Handel.
Ja.
Das ist natürlich schon ganz geil. Aber die letzte Aktion oder die letzten Versuche, die ja immer viele gemacht haben, um die Konsolen ein bisschen zu pushen, ist, dass du eine Lizenz kaufst und dann diese Geschichte hast mit von wegen ein Konto auf deiner Xbox erstellen und dann ein Spiel irgendwie saugen und dann dich mit dem Spiel anmelden, dass du das dann zocken kannst und dann wieder abmelden und wieder anmelden, dass das Spiel an dir gehört. Und du hast ja schon gemerkt, was die Konsequenz davon ist mittlerweile. Die Leute werden teilweise reihenweise geblockt. Also die Idee ist nämlich so prickelnd. Und die anderen Preise von den Keyhändlern bezüglich wirklich der Keys für die Konsolen, die sind nicht so günstig. Also da sparst du vielleicht ein bisschen was. Aber leider orientiert sich dann der Preis in den Stores der Hersteller, also in dem Fall zum Beispiel PlayStation, also Sony und Microsoft, ist ja einfach nicht aktuell genug. Die Preise werden viel zu selten aktualisiert und sind gar nicht marktfähig. Also ich finde es jetzt auch schnell, mir ist auch egal, eigentlich nimmst du eine CD aus der Packung, schmeißt die rein und sagst installieren und dann sagt er dir schon, ist toll, dass du diese ganzen Sachen hast und dass du die CD brauchst, aber mittlerweile musst du ein 42 GB großes Update ziehen. Mhm. Also brauchst du das Spiel eigentlich gar nicht installieren, weil du den ganzen Content ja neu ziehen musst. Also es ist wie bei dem Virenschutz damals. Wenn du die CD einlegst, ist die Version schon alt. Ne? Ja, das ist halt, so ist das da auch. Aber ist es halt doof. Ne? Nur trotzdem im Endeffekt, obwohl du eigentlich gar nicht darauf angewiesen bist, ich meine, streng genommen kannst du es ja kaufen, installieren und dann alles wegschmeißen. Und bist ja fertig damit und sagst so, ich habe keine Boxed-Version. Aber du bist immer noch günstiger, als wenn du es online bezogen hast.
Ja, das ist natürlich ein bisschen heutzutage, ja, es bringt nicht mehr allzu viele Vorteile, das stimmt. Klar ist das nochmal ein Unterschied, ob man jetzt 50 GB runterlädt oder halt nur in Anführungsstrichen 8 GB oder halt, gut, die Day-One-Patches sind meistens noch 14 GB. Es gibt halt wirklich noch Leute, die haben eine schlechte Bandbreite. Aber ich mag also auch wirklich irgendwie noch was in der Hand zu haben, dass ich weiß, okay, ich habe mir was gekauft und ich habe ja was dafür physisch hier und das, was ich dann sehe, wo mein Geld quasi sich in was verwandelt hat, also hier in diesen Datenträgerweise, das ist halt irgendwie schon ein bisschen, klar, bei so kleinen Donor-Titeln, ich will auch gar nicht wissen, was ich eigentlich schon bisher eigentlich digital alles ausgegeben habe. Und das Problem ist, oder das Schöne daran ist ja eigentlich noch, oder was da noch ein Vorteil ist, zumindest auf der Konsole, weil du jetzt da jetzt nicht mit einem Account gebunden ist, mit einem Key, dass du es noch weiterverkaufen kannst. Sonst, wenn du dir das halt natürlich digital einfach nur kaufst und das ist meinetwegen ein Schrottspiel und das möchtest du vielleicht gar nicht mehr in deiner Sammlung haben, du kannst es halt so einfach nicht mehr verkaufen. Also ja. nicht so einfach in der üblichen Art und Weise. Und das ist natürlich da auch noch so ein Nachteil dahingegen. Manchmal denke ich mir
auch, der ganze Gebrauchtmarkt ist ja dadurch angetrieben, ja.
Ja, und das wird sich sicherlich auch irgendwie mal noch ändern. Ich meine, man merkt ja auch in den Sachen Konsolen, da bewegt sich ja viel in diese Richtung. Auch gerade in Sachen Vorbestellung. Mittlerweile ist es ja dann so, du kannst ja auch die Spiele auf den Konsolen vorbestellen und dann gibt's dann auch diese Preloads, die man schon lange eigentlich von Steam kennt, wo man vorher, und das ist natürlich gerade auch ein Vorteil diesbezüglich, wenn man jetzt nicht so eine große Bandbreite hat und man kann sich das irgendwie schon ein, zwei Wochen vorher preloaden. Ich meine, das ist geht ja mittlerweile, glaube ich, sogar schon auch für The Witcher 3, was ja eigentlich erst im Mai rauskommt, aber das kannst du, glaube ich, auch schon irgendwie preloaden.
Und, ja, weil das jetzt ja Gold geworden ist schon, deswegen. Genau. Ja, das ist ja an sich fertig, ja, das Spiel.
Und das ist natürlich da auch natürlich ein Vorteil für Leute auch, die jetzt eine niedrige Bandbreite haben, die halt ein paar Tage dafür brauchen, die brauchen sich da keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und ich verstehe manchmal auch nicht, ich meine, es scheint ja zu funktionieren, dass Leute 60, 70 Euro für ihr Spiel als digitale Version auf der Konsole ausgeben und gerade auch, man hat das jetzt zumindest, wie ich das jetzt in Richtung Xbox und Xbox One beobachtet habe, da haben ja sehr viele, wo es ja noch nicht mit diesem Preload möglich war, viele wollten dieses Feature unbedingt haben mit dem Preload und so weiter und so fort. Also es scheinen ja wirklich viele Leute, dann scheint es viele zu geben, wahrscheinlich dann auch auf der PlayStation 4, die wirklich digital ihre Spiele erwerben, das Ganze, und für den Vollpreis. Und deswegen... Ich kann's, persönlich kann man es nicht nachvollziehen. Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen mit der Art und Weise, wie man dort Spiele konsumiert. Denn es gibt manche Leute, die holen sich halt nur in einem Jahr vielleicht 2, 3 Spiele. Und da kenne ich auch jemanden von. Und der hat mir auch mal gesagt, das macht ihn jetzt insofern preislich nichts aus, aber er hat dadurch den Vorteil, allein schon zu haben, dass du, ich meine, du hast vielleicht deinen FIFA und deinen Call of Duty, was du dir vielleicht jedes Jahr reinziehst und dir die neue Version holst. Holst du es aber dann online für 60, 70 Euro digital und hast es auf deiner Platte und brauchst nicht mehr Discs wechseln. Und das hat mir diese Person auch gesagt, dass das halt für sie ein Vorteil ist und das dann vorzieht.
Und ja, das kann da hast man du aber recht. Aber das ist konsolenabhängig.
Ja, das kommt
wenn's wirklich auf jede Konsole an. Wenn wenigstens diese Scheiße, weißt du, wenn die Leute wenigstens nicht gesagt hätten, wir wollen kein Family Sharing, dann bringt mir das bei der Xbox zum Beispiel gar nichts, dass ich die CD oder dass ich es online erworben habe. Wenn ich es online erworben habe, klar, brauche ich die CD nicht, da hast du recht. Aber bei Xbox, bei PlayStation ist es ja so, selbst wenn du ein Spiel gekauft hast, du brauchst die CD nicht mehr, weißt du, was ich meine?
Ja,
ich finde es gut, dass man da wenigstens was machen könnte. Ich meine, das wäre wenigstens gut, dass ich dann sage, okay, ich kaufe es mir online, ich brauche den jetzt hin. Das ist richtig, okay, klar. Da habe ich jetzt einen Denkfehler drin gehabt. Das stimmt schon.
Ja, es ist natürlich, also in Sachen PC, ich meine, da sind die Spieler ja schon alles gewöhnt mit Digitalvertrieb. Ich meine, die Leute, die auf dem PC zocken, die haben ihre Steam-Bibliothek, die haben ihre 1000 Spiele drin oder haben Origin und Uplay, was es da nicht alles gibt. Und auf der Konsole ist das ja noch irgendwie noch ein bisschen neu, weil gerade halt mit der aktuellen Konsolengeneration fängt das jetzt erstmal wirklich so an. Man hat irgendwie die Leute schon ein klein wenig mit dran gewöhnt, jetzt in der Last Gen mit diesen Download-Titeln, die es ja dann auch gab und die dann halt ihre 10 bis 20 Euro ungefähr gekostet haben und also die kleineren Titel. Aber irgendwie so die bei mir ist noch eine Überwindungshürde, dass ich mir denke, okay, auch selbst 40 Euro für einen Titel auszugeben und dann habe ich es nur digital. Ich weiß nicht, dass irgendwas sagt mir, das ist falsch. Also das, ne, also da hole ich mir dann lieber irgendwie einen physischen Datenträger, weil ich das dann doch irgendwie noch in meiner Sammlung haben möchte.
Ich verstehe dich. Also ich kann es mir echt nicht, stell dir vor, du bestellst eine Collector's Edition und du bekommst dann die CD nicht, aber du bekommst die Figur geschickt.
Ja, eben.
Irgendwie, das klingt falsch. Das ist irgendwie wie ein alkoholfreies Bier.
Ja, da hast du recht. Ja. Das
geht. Ja, das stimmt.
Oh mein Gott, dieser Vergleich. ich weiß völlig, was du meinst auch. Also das kommt auch, hab ich, wie du gerade ein Beispiel gesagt hast, Christian, das kommt auch wirklich auf das Verhalten jedes Einzelnen und jedes Konsumenten an. Das gibt's halt so zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der halt dann wirklich eigentlich auch relativ selten Spiele kauft, aber halt nur so für eine Plattform, wenn er halt davon wirklich ein großer Fan ist. Aber dann holt er sich das aber auch im Retail und weil er das einfach wirklich, wie wir einfach auch noch aufgewachsen sind und man das halt noch gewohnt ist, aber auch man das teilweise einfach etwas in der Hand haben will, dass er sich immer alle Spiele halt im Laden kauft und das kommt natürlich, wie gesagt, auf jede Konsole an, wie da halt die Konsole das mit den CDs anhandhabt, ob man das halt noch weiterverkaufen kann oder, na, Siri Keys gibt es ja nicht mehr wirklich, also gibt es nicht mehr so groß, aber die gab es ja auch, wurde dann sozusagen der Key nicht mehr benutzt werden konnte und da kann man es auch nicht mehr weiterverkaufen, aber trotzdem kommt es echt darauf an, was du vorziehst. Und ich persönlich muss auch eigentlich sagen, also das wirklich etwas in der Hand zu haben, macht schon wirklich einen größeren Unterschied, als man denkt. Also, aber es kommt einfach echt drauf an, was für Spiele das sind. Weil eigentlich, man kann eigentlich nur ziemlich große AAA-Spiele meistens nur einfach in der Hand haben. Und das ist ja auch wieder so ein Aspekt, weswegen ja digitale Spiele, besonders für Indie-Spiele, wahnsinnig wichtig sind. Also die digitalen Plattformen. Das ist ja deren Existenz. Berechtigung im Prinzip, weil die meisten Indie-Spiele ja nicht wirklich oder wenn überhaupt sehr selten dann per Retail gepublished werden.
Ja, das ist ja das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, der sich durch die Digitalisierung der Spiele ergeben hat, denn da geben sich Möglichkeiten gerade für Entwickler, für kleine Studios, Leute, die halt ihre Spiele vertreiben möchten und sich jetzt nicht an einen großen Publisher binden möchten und an ihre Freiheit dann auch zu genießen. Was sich natürlich jetzt gerade auch mit der aktuellen Konsolengeneration da dem PC genähert hat, wo man halt wirklich ohne groß Kosten diesbezüglich seine Spiele dann online stellen kann. Und diese Spiele, die wird es natürlich in der Form so gar nicht geben, wenn wir diesen digitalen Spielevertrieb gar nicht hätten oder solche Spiele hätte es damals auch so in der Form gar nicht geben. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass wirklich Entwickler kreativ ihren Gedanken freien laufen lassen können, das machen können, was sie wollen, und das ist natürlich eine schöne Geschichte, und das wird sich ja natürlich noch weiter fortführen. Das da sehe ich auch nicht, persönlich habe ich da auch hingegen, das ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, gerade bei diesen Download-Titeln. Ich meine, klar, die gibt's nur im Download, aber da habe ich kein schlechtes Gefühl, wenn ich da meine 10, 15 oder 20 Euro für ausgebe. Aber halt bei diesen, ja, ich sag, AAA-Titeln, da möchte man dann irgendwie dann, ja, da, wie du sagtest, Martin, das fühlt sich halt an wie ein alkoholfreies Bier. Also das ist irgendwie falsch. Aber ich kann es nachvollziehen für Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie nur meine zwei Spiele, die ich mir jedes Jahr neu hole. Mein neues FIFA, mein neues Sportspiel, was ja jährlich nur aufgelegt wurde, oder ein Call of Duty. Und das hole ich mir, das zocke ich nur darauf. Ich glaube, dann hätte ich auch kein Problem damit, ja, aber wir, würde ich jetzt mal sagen, wir zocken ja eigentlich alles querbeet durch, was es gerade so gibt, ne, wo man gerade so Bock drauf hat, und da ist das irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich bin echt gespannt, ob sich da in stark machen was ändern wird, gerade bei den Preisen. Gut, es wird sicherlich irgendwann, aber es ist noch alles so in so frühen Schuhen, das Ganze, da kann man das noch gar nicht so weit abschätzen. Also es ist aber zumindest so, und was ich halt auch sehr begrüße, dass auch diese Sales, die gibt's halt jetzt auch auf Konsolen immer öfters.
Ganz genau.
Wöchentlich, und teilweise gibt es dann auch extra zu Weihnachten oder zu Ostern entsprechende
Sales. Diesmal ist es echt nicht schlecht.
Ja, also da habe ich auch gerade zuletzt im letztes Weihnachten, ich weiß nicht, wie dieser Sale hieß auf der Xbox One, den sie da hatte, oder über plattformübergreifend mit der Xbox 360. Da waren schon echt geile Preise, wo man dann 60%, 70% runter, und da habe ich dann schon das ein oder andere dann bei dem einen oder anderen zugegriffen. Es ist schon irgendwie lustig, wie man jetzt so digital auch in den Stores herumwälzt und sich da die Preise anguckt, und das früher ja in den Läden war und hat dann halt über in so einer Grabbelkiste nach den Schnäppchen geholt in der Schnäppchenpyramide. Wie hieß die nochmal? Die gibt's ja immer noch,
die Pyramide. Ja, die gibt's ja immer noch, Softwarepyramide.
Ja, genau.
Ja, das kenne ich auch. Ja, das meistens dann, aber die sind auch meistens im Laden auch mit einem ganz guten Preis verbunden, nur die gibt es halt wirklich oft digital doch viel billiger, besonders bei großen Angeboten. Aber da hast du völlig recht. Also sonst... Ich überlege gerade noch, es gibt zum Beispiel einen anderen Grund, wäre ein Spiel digital zu holen, ist zu launchen, wenn ein Spiel veröffentlicht wird, besser zu sagen. Das besonders bei Online-Spielen, ich habe es erst letztens bei GTA Online, bei GTA 5 für PC entdeckt, dass sehr, sehr viele Leute haben sich wenn es zur Mitternacht rausgekommen ist, also direkt über die Nacht haben sich das dann gedownloadet, und oder konnte man, wie du ja gesagt hast, gesagt hast, es gibt ja diese Preload-Features und wo du das schon viel vorher downloaden kannst und wo sozusagen der unangenehme Teil davon, den du schon davor erledigen kannst. Und dadurch kannst du, musst du nicht extra entweder, wenn es nicht gerade zufällig von irgendeinem ganz mega großen Spiel einen Midnight-Launch gibt, musst du nicht extra zum nächsten Tag warten, bis du das dann spielen kannst. Also das ist auch wirklich so ein großer Pluspunkt für online und digitale Spiele. Kommt auf nicht natürlich drauf an, aber meistens bei Online-Spielen ist es halt wirklich sehr vorteilhaft. Habe ich bei WoW auch schon oft miterlebt, also mitgesehen. Und jetzt geht ja online halt auch GTA 5. Und das ist, finde ich, noch ein guter Punkt, muss ich sagen.
Ja, dieses diese Midnight-Launches, die gibt es ja auch immer weniger, klar, zu den großen Titeln. Aber wenn man sich mal das so zurückblickt, das war natürlich immer extremer gewesen vorher. Und mittlerweile kann man sich dieses Unangenehme dann sparen, also dann rauszugehen und dann als einer der Ersten das Ganze. Gut, dann gibt's halt natürlich noch die Online-Versandhändler und Leute und Shops, die dann halt das Embargo brechen, also dann halt schon vorher die Spiele dann raushauen. Verschicken und vergeben ist natürlich auch gut, kann man drüber streiten. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn Publisher und so weiter, die haben halt ihre Fisses Release Date und da ist halt vieles miteinander verknüpft, Marketing und so weiter und so fort, wo sie viel Geld reinstecken und wenn natürlich dann eine Woche vorher oder einige Tage vorher dann ein Händler dann sagt, okay, wir verschicken das schon oder wir geben das schon raus, ist das natürlich sehr unangenehm, ne? Und wenn dann halt auch aufgrund dessen dann im Internet gerade Sachen leaken dann bezüglich den Spielen und so weiter. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man eigentlich gerade, oder der jetzt, sag ich mal, das ist zumindest ein Vorteil in Sachen des Publishers und halt dieser digitale Vertrieb, weil man natürlich da an der an einem längeren Hebel sitzt und da kann man halt den Knopf drücken und sagen, ey, das ist halt erst dann wirklich spielbar, das Ganze. Und da hat man natürlich dann wirklich die volle Kontrolle drüber. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das halt in Zukunft für die Leute, für die Publisher, dass die natürlich verstärkt gerne auf so etwas draufgehen, um dann halt ein bisschen wieder weiter weg von dem eigentlichen Händler zu kommen, weil es ja schon, man hat es ja gezeigt, in letzter Zeit immer viel mehr Nachteile gibt, gerade auch bei den großen Releases, wo dann halt schon relativ frühzeitig dann Sachen leaken, Leute dann schon, ich meine, das war auch zuletzt mit The Order das Ganze. Und bei PC-Spielen hat man sowas zum Beispiel halt gar nicht, weil halt wirklich diese Aktivierung vorausgesetzt wird und man kann es vorher nicht, einfach nicht spielen.
Ja, das ist das Interessante wirklich noch an Retail, dass ich habe auch wirklich schon oft erlebt, dass viele Läden, die meistens einfach nur die Spiele schon direkt rausgemacht haben und ausgestellt haben, wenn sie die bekommen haben. Und die haben die meisten Tage vor Release bekommen. Ich habe schon oft für Spiele so, 5 Tage vor dem eigentlichen Release-Date im Laden gesehen. Also besonders bei wirklich großen Spielen. Da macht es schon einen Unterschied. Aber letztendlich, wie du gesagt hast, das ist aber auch noch ein guter Punkt, dass die Publisher und sind ja direkt am längeren Hebel und indem sie halt wirklich die eigene ganze Kontrolle über deren digitalen Verkauf von Spielen haben. Also besonders halt von First-Party-Software bei Sony, Microsoft und Nintendo. Da hat man dann einfach außerdem haben sie ja auch geschäftlich ich glaube 100% sozusagen der Einnahmen gehört in ihrem Prinzip. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Sache. Und deswegen ist ja meistens der Preis immer noch der gleiche irgendwie. Weil sie ja immer noch die gleichen Einnahmen machen wollen. Blend nicht sogar mehr, weil Retail kostet es ja immer, wenn sie halt das alles rausstellen und sie teilen ja immer was und bla 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 bla. Da ist es ja wieder eine andere Geschichte, weißt du?
Ja, das ist halt noch so ein Problem, weil man da halt auch wirklich, ich sehe es halt auch persönlich einfach nicht ein, halt ne 60 Euro für ein neues Spiel dann digital auszugeben, wenn man es eigentlich dann schon günstiger, einerseits gegebenenfalls günstiger dann halt als physischen Datenträger bekommt oder halt für den gleichen Preis halt was Physisches in der Hand hat, also mehr bekommt eigentlich für das eigentliche Geld. in der Hinsicht. Und da sträubt sich dann irgendwie mein Kopf noch diesbezüglich drüber.
Ja, aber dazu ist auch noch gleich zu sagen, ich habe auch sehr viel gemerkt, dass bei Sony habe ich das auch schon gesehen, bei einigen Nintendo-Spielen habe ich das auch schon gesehen, dass wenn die das sozusagen die Sales von ihrer eigenen digitalen Plattform noch ankurbeln wollen, dann müssen sie oft irgendwie den Spielern halt noch irgendwelche Verkaufsargumente geben, die sie sonst nicht halt im Retail haben würden oder so. Und da habe ich schon oft gesehen, dass es irgendwelche kleinen Bonis gibt dann natürlich, wenn sie das halt digital irgendwie kaufen, die man halt sonst nicht wirklich im Retail bekommt. Oder wie gesagt, dieser Midnight Launch, wenn es halt nicht wirklich so extrem ist, dass man die gleich im Retail früher kaufen kann. Und da habe ich schon gemerkt, da versuchen sie immer mehr und mehr durch andere Strategien den digitalen Verkauf von ihren Spielen anzukurbeln. Ich hatte zum Beispiel, das war aber nur einmalig, aber das war auch interessant, da hat zum Beispiel, ich glaube, das war Nintendo, da haben sie einmal ein Spiel, das war zwar nur ein Remake, haben sie zwei Wochen bevor es im Retail erschienen ist, haben sie es schon auf ihrem E-Shop digital verkauft. Und das war ganz interessant. So wollten im Prinzip ankurbeln, dass die Leute das auch in ihrem E-Shop kaufen und digital kaufen, anstatt auf den Retail-Release zu warten. Woran die meisten Leute gewohnt waren einfach. Und das finde ich auch interessant. Und es gibt da so viele Sachen.
Ja, was ja in eine ähnliche Richtung schlägt ja auch Electronic Arts ein mit EA Access, genau. Was sie ja zumindest auf der Xbox One aktuell exklusiv dort haben, wo man dafür einen schmalen Betrag für monatlich 3,99 €, ich glaube, das kann man auch per 3 Monate und glaube ich über ein Jahr insofern machen, sehr günstig halt einen Service anbieten, der halt sehr interessante Features bietet. Einerseits, dass man die jeweiligen Spiele schon eine Woche vorher zocken kann, bevor eigentlich ein Release. Das dann halt begrenzt auf ein paar Stunden und man kann das halt dann, wenn man sich das dann kauft digital, dann sein Safe Game weiter nutzen. Ebenfalls, dass man dadurch dann allgemein 10% Rabatt auf die auf digitale Inhalte und Spiele von Electronic Arts im Xbox One Store erhält und auch die sogenannte Vault oder das Magazin, wie es halt in Deutsch übersetzt dann heißt, wo man dann eine Auswahl an Spielen hat, die man für diese 3,99 € kostenlos herunterladen und spielen kann im vollen Umfang. Was ich auch schon genutzt habe und was ich halt echt einen fairen Dienst finde und das sehr interessant finde. Gespannt bin, ob da jetzt andere Publisher wie Activision und so weiter auch auf sowas drauf aufspringen. Wie man gesehen hat, Sony hat sich bisher dagegen gewehrt. Also Electronic wollte diesen Service ja auch, wie man das gesagt hatte, auch auf Sony, auf der Sony PlayStation 4 anbieten, aber Sony wollte das diesbezüglich nicht. Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil Sony dann halt eher so die vollständige Kontrolle hat über die ganzen digitalen Inhalte haben möchte. Ich glaube, da gab es auch irgendwie mal ein Statement, was dann allerdings irgendwie so wischiwaschi gewesen ist, wo Sony irgendwie gesagt hatte, dass das halt nicht in ihre Strategie oder so reinpasst. Ich bin mir aber sehr stark sicher, dass wir dieses Jahr im Laufe des Jahres diesen Dienst auch noch auf der PlayStation 4 sehen werden und vielleicht dann zu E3 das angekündigt wird, weil ich glaube nicht, dass Sony sich da lange drum herum
Es ging ja den Konflikt mit angeblichen Konflikt mit PS Now, nicht wahr? Weswegen, also wenn du jetzt davon sprichst, weswegen halt EA Access nicht auf die PlayStation 3, PlayStation 4 gekommen ist. Also
ja, das ist halt genau? Spekulation, ja, was jetzt die eigentlichen Gründe sind. Natürlich, wenn man sich jetzt drüber Gedanken macht, ist das natürlich an sich ein Konkurrenzdienst in der Hinsicht. Man weiß auch jetzt, sag ich mal, insofern natürlich jetzt auch auf die Xbox One nicht, was das jetzt für ein Deal ist, wie viel kriegt jetzt Microsoft von diesen 3,99 € und was bleibt jetzt für Electronic Arts über. Electronic Arts selber hat ja auch darüber ja schon auch ein paar Kommentare gegeben, dass das wohl sehr erfolgreich läuft, ihr Access, und sehr positiv angenommen wird. Solche Dienste finde ich cool. Ich hoffe, dass so etwas sich gegebenenfalls ja durchsetzen wird, andere Publisher drauf aufspringen werden, früher oder später, bin ich mir eigentlich schon sicher. Weil, ich meine, diese 3,99 €, die habe ich übrig. Also ich meine, man zahlt ja heutzutage eh schon eigentlich für Xbox Live Gold oder für PlayStation Plus, wo man ja da auch schon kostenlose Spiele insofern bekommt. Und so für 3,99 €, ich hätte auch am wenigsten von Electronic Arts erwartet, dass sie so einen Service rausbringen. Und mittlerweile gibt's schon echt eine große Auswahl an Spielen, die du da kostenlos bekommst. Also NHL 15, also viele der letztjährigen Sporttitel. Plants vs. Zombies, Battlefield 4, also auch Titel, die irgendwie immer noch fleißig gespielt werden. Ja, und halt auch das, dass man dann eine Woche vorher schon das vor dem eigentlichen Release das Spiel digital spielen kann. Aber da möchte man natürlich dann auch, wie man sieht, die Leute ein bisschen dazu bewegen, natürlich auf das Digitale zu gehen. Vor allen Dingen, weil natürlich auch der eine Vorteil für den Publisher ist, dass die Einnahmen komplett ihn übergeht und da nicht noch ein Zwischenhändler ganz ist. Genau. Ne? Das darf man natürlich nicht verachten.
Deswegen kommen auch, wird es noch viel, viel mehr Strategien geben über die Zeit und die auch teilweise wirklich sehr stark wirken. Also wir haben ja ein paar auch banale, blöde Strategien gesehen mit letztes Jahr von COD, was ja auch einfach nur PR-Bullshit war, mit der Day Zero Edition. Das war ja auch, finde ich, ein Tag davor.
Das war oder, echt der größte
Witz. Wie war das?
Ja, Day Zero, Day Zero Edition.
Aber das sieht man mal. Aber das war noch nicht mal nur exklusiv auch auf ihrer digitalen, oder? Wie war das nochmal? Diese Day Zero Edition gab es ja auch im Retail zu kaufen, oder?
Ich habe die Day Zero.
Ja, siehst du, das ist.
Ja, das ist ja gerade halt in der heutigen Zeit, wo eigentlich.
Ich habe das Spiel übrigens 4 Monate später gekauft.
Ja, siehst du, Day 4 Monate später Edition.
Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo Händler ja eh schon das Spiel eigentlich einen Tag eher, also so losschicken, dass es einen Tag eher hast, finde ich diese Day Zero Edition, fand ich das bei der Ankündigung totalen Schwachsinn, dass man jetzt so eine Day Zero Edition rausbringt. Aber ich glaube, irgendwann, die Leute sind anscheinend irgendwie trotzdem drauf aufgesprungen und es hat wohl irgendwie wahrscheinlich was gebracht. Schon manchmal echt lustig, was man da so weit versucht, das Ganze.
Ja. Also da werden noch mehr banale Strategien und lustige Sachen dazukommen. Okay, Mario, du springst. Deswegen. Deswegen
ja,
ist das.
Ja, machst du bitte YouPorn aus, Chrisot?
Nein. Oh, furchtbar, wirklich.
Ja.
Laute Werbung. Aber das ist einfach nur wirklich lustig, was noch wirklich auf uns zukommen wird, weil. Damit sie deren digitalen Verkaufszahlen steigern. Und ich glaube, das sind nämlich die groben Zahlen, aber irgendwie waren das die kompletten Verkaufszahlen von digitalen Plattformen letztes Jahr, die waren irgendwie im Vergleich zu Retail waren die irgendwie verdammte Scheiße.
Was machst du denn da? Sollten wir da einen Grundkurs in Sachen Bedienung des Internets nochmal geben?
Ein Drittel, aber ja, das ist.
Ja, immer diese blöden Pop-ups auf diesen erotischen Seiten.
Oh, hört man das so krass? Das ist furchtbar. Oh mein Gott.
Ja, das ist schlimm. Das ist aber blöd jetzt, ne?
Ja. Ich hasse Werbung.
Ja.
Aber sie ist wichtig. Sorry.
Ja, interessant. Vor allen Dingen natürlich die Digitalisierung bietet natürlich ja Vor- und Nachteile, definitiv. Ich denke mal, also wenn es halt in Richtung wie Electronic Arts zum Beispiel handhabt, solche Service angeboten werden, dann ist das natürlich in Sicht eine rosige Zukunft, könnte man vielleicht sagen. Also es gibt natürlich Vorteile, ich möchte aber trotzdem irgendwie, ich hoffe eigentlich, dass sich das noch so lange in die Zukunft ziehen wird wie möglich, weil ich finde es halt irgendwie noch schön, was Physisches zu haben, unabhängig davon. Und ich bin auch bereit, mehr Geld auszugeben für was Physisches. Und klar, ich meine, da hat sich auch viel geändert. Ich meine, wenn man sich überlegt, damals, wenn man sich ein Spiel gekauft hat, da war noch ein Handbuch mit drin, ein richtig fettes. Mhm. Gut, ich meine, jetzt da kann man sich drüber scheiden, aber jetzt, ich finde jetzt nicht rückblickend jetzt nicht mehr diese Pappverpackung jetzt nicht unbedingt mehr hübsch, vor allem weil die sehr schnell dann auch ausfransen und so weiter. Aber ja, im Endeffekt, du bekommst ja nicht mehr wirklich viel, wenn du dir jetzt ein Spiel holst. Also da hat sich ja über die Jahre viel getan. Also du hast ja eigentlich nur noch die Disc drin und ja, irgend so ein Werbeblatt. Da hast du irgendwie nochmal für ein paar Tage Goldmitgliedschaft, jetzt auf der Konsole umsonst. Bei einem PC-Spiel hast du eigentlich nur so diesen Code, der teilweise eigentlich nur auf der Innenhülle des Plastiks aufgeklebt ist mit einem Sticker.
Ja.
Ein Handbuch ja nicht mehr wirklich. Das ist ja, das kannst du dir ja nur online. Mal gut, ein Handbuch brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber bei manchen Spielen war es halt damals schon irgendwie cool, sich da halt reinzulesen, gerade halt, weil die Installationszeiten, die haben damals natürlich eine gewisse Zeit gedauert, das ist nicht mehr so wie heute, da geht das relativ flott eigentlich, und da, ja, gerade bei so komplexeren Spielen, da hat man dann schon gerne mal so durch das Handbuch geblättert, weil da halt schon interessante Sachen drin standen, da hat man sich richtig Mühe gegeben mit Illustrationen und irgendwelchen Tipps, die auch noch mit dabei waren, oder wo du dich über Klassen, in Rollenspielen jetzt mal über Klassen und so weiter dann informieren konntest, das gibt's ja heutzutage in der Form nicht mehr, ne? Sein holt sie jetzt
ja, das, noch ein Lösungsbuch. Ja, sorry.
Ja.
Sag, okay, ich dachte,
ich war fertig.
Okay, nee, ich wollte dir nur eigentlich auch nur zustimmen, wegen den Handbüchern, die waren einfach im Prinzip eine ganz eigene Kultur, also nicht Kultur, sondern eine ganz eigene coole Sache mit den Games zusammen, also besonders von alten Retro-Games, wo die wirklich noch, wo es jetzt nicht an sich Installationen gibt, wie du gesagt hast, und Installationen gab, wo man einfach die Plug-and-Play-Konsolen hatte, im Prinzip, wo dann einfach wirklich teilweise noch andere mehr als nur sozusagen Anweisungen drin standen. Und ich kann mich noch erinnern, dass sogar in einigen Mario-Spielen oder so ganz alten NES-Spielen, da gab es zum Beispiel ein paar Informationen, die eigentlich noch nie irgendwie seitdem erwähnt wurden, dass irgendwie zum Beispiel die Blöcke, die Mario immer zerstört, angeblich immer Goombas oder Toads sein sollen, die er die ganze Zeit killt oder solche Sachen. Da gab's, das war teilweise sozusagen ein kleines Mini-Magazin. Umfassend waren sozusagen Handbücher früher. Und das ist halt alles wirklich in der Zeit von digitalen Handbüchern, weil man kennt es ja, da steht ja, wollen Sie die digitale Anleitung lesen? Was ja oft noch als Nachricht kommt, wenn man ein Spiel reinlegt. Das ist dann halt nur wirklich eine komplette Anleitung. Einfach, wie spielt man das Spiel? Ja, du benutzt den Analogstick oder sowas, aber was sowieso meistens im Tutorial von einem Spiel mit inbegriffen ist. Deswegen, das ist irgendwie leider so eine Sache, die ein bisschen ausgestorben ist. Das ist auch irgendwie ein bisschen schade, aber dazu gibt es auch genug sozusagen solche ähnlichen Sachen im Internet. Also, ja, das ist einfach so ein anderer Aspekt, den ich nochmal sagen würde dazu.
Ja, so ist das eben. Ja, und das ist ja auch gerade auch in der Richtung, dass halt entsprechend, aber ich glaube, das ist ja nochmal ein anderes Thema, wo wir auch in einer anderen Zeit nochmal drüber reden werden, gerade in Sachen von Download-Contents, Add-ons. Ich meine, die gab es ja früher dann auch physisch, die man sich dann geholt hat, die waren auch in einem anderen Umfang. Mittlerweile,
hat bei EA auch mal anders angefangen, das weiß ich noch. Das weiß noch Battlefield 2. Ich bin nach Mediamarkt gegangen, habe mir das Add-on gekauft für Battlefield 2. Ich glaube, das war Armored noch was, ich weiß nicht genau. Irgendwie so ein Add-on dafür, für mit neuen Waffen und so. Dann machte ich zu Hause die Hülle auf, die übrigens verschweißt war. Und dann lachte mich innen drin so einfach eine leere Hülle mit einem Zettel drinne. den Content kannst du übers Internet runterladen.
Ja, ich glaube, das waren diese Booster-Packs, ne? Die es da
gab. Ja, richtig. Gab, ne? Ich habe also mich totgelacht.
Diese Mini-Add-ons, das waren so die Vorboten. Mittlerweile kommt sowas dann ganz per DLC und Download mit raus. Ne? Das hat sich da auch schon geändert. Ich meine, damals, wenn ich mir überlege, ich habe auch gerade in Zeiten zu Half-Life, das habe ich mir auch damals noch als physischen Datenträger geholt, aber da war das halt noch so gewesen. Hat man eine schöne Verpackung gehabt und da waren auch die Add-ons, also wie Operation... Opposing Force und Blue Shift, die waren dann auch halt als wirkliches Add-on, also die waren jetzt so nicht zu unterscheiden. Ich glaube, die liefen jetzt insofern, glaube ich, sogar Standalone, das waren, glaube ich, Standalone-Add-ons, aber es war halt so gewesen, du hast eigentlich mit so einem Add-on meistens den gleichen Spielwert eigentlich bekommen, wie oftmals auch das Hauptspiel, wo du dann auch noch das gleiche als Spielzeit vielleicht nochmal bekommen hattest. Und das ist natürlich heutzutage wieder ein bisschen anders, das hat sich in eine andere Richtung entwickelt, die sind dann teilweise kleiner, diese Add-ons, oder die heißen natürlich nicht mehr Add-ons in der klassischen Form, sondern DLCs. Böses Wort eigentlich heutzutage, aber es gibt natürlich positive und negative Beispiele. Da werden wir sicherlich auch in einem anderen Podcast nochmal genauer drauf eingehen. Und ja, auch das jetzt mit den, ich meine, man kann es nämlich dann auch wieder als Vor- und Nachteil sehen. die Digitalisierung der Videospiele bringt natürlich den Vorteil einerseits natürlich mit, Spiele werden über den Zeitraum erweitert, teilweise auch kostenlos, und es können Fehler behoben werden mit Patches und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch zum Nachteil des Users dann ausgelegt werden, je nachdem, wie der Entwickler und Publisher das handhabt. Das war damals, ja, wenn halt ein Entwickler oder ein Publisher ein Spiel rausgebracht hat, das musste funktionieren. Ne? Da gab es halt so nicht die Möglichkeiten, da mal irgendwie was nachzupatchen, sondern da musste dann, wenn dann das komplette Produkt zurückgezogen werden, um dann irgendwie einen Nachdruck dann irgendwie an die Leute zu verteilen. Yeah. Und da war natürlich noch ein ganz anderer Druck, dass das natürlich wirklich fehlerfrei rauskommen musste, weil du kannst ja nicht jemanden verlangen über eine 56K-Leitung, dann Patches und so weiter. Und klar, es gab, glaube ich, auch zu Half-Life-Zeiten Patches, aber da war das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Die waren auch ziemlich klein und da konnte man halt noch nicht so viel dabei packen. Allein weil die Bandbreite nicht so groß war und die wenigsten Leute Zugriff hatten aufs Internet. Und mittlerweile hat ja eigentlich so gut wie jeder, der eine Konsole hat oder einen PC, das ist mit dem Internet verbunden. Ne? Und egal, wie schnell die Leitung jetzt ist. Ne? Aber natürlich kann dadurch jetzt auch ein Publisher oder ein Entwickler jetzt sagen, durch die Digitalisierung, okay, ach, ja, eigentlich bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, 2 Monate, aber wisst ihr was, hauen wir das Spiel raus und wir patchen es einfach nach, ne, in der Hinsicht. Und
ja, dadurch sind sehr viele Publisher auch ein bisschen schlampig geworden und wir haben leider zu viele Beispiele auch jetzt zur Zeit und letzte Zeit in den letzten 1 bis 2 Jahren, die das einfach leider nur belegen, dass anscheinend wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur Publisher und eigentlich auch hauptsächlich eher Publisher wirklich, würde ich sagen, das ist schwer zu sagen jetzt, wo die Schuld liegt, aber dass die wirklich einfach nur entweder Parts auslassen oder wenn wirklich ein Spiel termingerecht zum Weihnachtsgeschäft rauskommen muss, dann sind halt sehr viele Bugs und Glitches drin, die eigentlich zum Nachteil des Kunden und des Spielers sind. Und das ist halt, wie du gesagt hast, ganz früher gab es das einfach nicht. Das musste laufen und deswegen gab es auch vielleicht manchmal Verzögerungen, kann auch sein, aber du konntest keine Kassetten oder diese Cartridges konntest du einfach nicht matchen. Das ist aber nicht möglich. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass würde ich auch eher so als Negativpunkt sehen, es sei denn bei wirklich einigen Spielen, die wirklich nur so nützliche Patches geben, wirklich, die einfach dem Spiel noch, wenn die sogar noch kostenlos sind, kommt drauf an natürlich, die sogar noch der Spielerfahrung sozusagen, die erweitern. Das ist natürlich besonders cool. Besonders bei Kampfspielen, bei Spielen, die halt wirklich sehr kompetitiv sind und sehr krass in der Wettkampfszene sind, da bringen Patches besonders viel, auch viel. Aber ja, das ist schwer auszugleichen und schwer zu definieren, was genau schlecht und gut ist. Aber ja, das ist so die grobe Einteilung, die ich finde, ich sehe.
Ja. Es ist natürlich auch immer schwer, weil man halt schlecht auch nachvollziehen kann oder klar, es gibt manche Fälle, da kann man halt beweisen, okay, das ist halt ein bisschen blöd gelaufen, ne? Oder wo man da halt wirklich sieht, dass da irgendwie schlampig gearbeitet worden ist und da irgendwie halt mit der Digitalisierung auch ein bisschen sich das zum einen Nutzen macht, um dann halt, wo eigentlich ja das zum Nachteil des Users, des Kunden dann diesbezüglich ausliegt. Aber das ist natürlich auch, man hat da auch nicht mehr handfeste Beweise oder kann halt sagen, okay, ne, das ist jetzt so oder so. Da hat sich natürlich auch gerade im Entwicklungsprozess viel geändert, sicherlich. Die Programmierung und so weiter ist sicherlich auch schwieriger geworden über Spiele und so weiter und da gut, gerade in Sachen PC ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist natürlich auch gerade durch die verschiedenen Konfigurationen der Hardware nochmal um einiges schwieriger ein Spiel zu entwickeln, wo man das halt mit abdecken muss, als bei einer Konsole, wo ja die Hardware immer gleich ist und da das mal ganz anders ausschaut. Ja, wie seht ihr denn jetzt die Zukunft, oder welchen Vorteil seht ihr denn in der Digitalisierung der Videospiele für euch jetzt diesbezüglich selbst? Oder was erhofft ihr euch dadurch? Was meint ihr, wie sich das entwickeln wird?
Ja, also der Trend wird auf jeden Fall dahin gehen, weil ich weiß nicht, ob man das vollständig abschaffen kann. Ich meine, wenn wir jetzt in die Filmebranche gehen, das wird nicht gehen, weil man möchte ja gerne auch Filme mal offline gucken. Also sprich auf einer Blu-ray ohne jetzt irgendwie oder auf ein anderes Medium, ohne jetzt wirklich da irgendwie dauerhaft online angewiesen zu sein. Ich meine, streikt einmal die Internetleitung, hast du nichts mehr zum Gucken. Auf der einen Seite kann man auch, ich sag mal, man kann auch dann irgendwann mal sagen, im Spielebereich ist es ein bisschen anders. Also beim Game ist es so, ich denke schon, dass es irgendwo dahin gehen wird zu den Online-Medien. Allerdings werden die nicht in nächster Zeit nicht vollständig vom Markt verschwinden. Also keine physischen Medien, die plötzlich nicht mehr da sind. Es wird nach wie vor beides produziert. Da bin ich mir eigentlich sicher, in erster Linie. Erstmal, ich meine, überleg mal in den verschenken Aspekt. Du möchtest jemandem zum Geburtstag ein Spiel schenken. Wie machst du das denn? Kaufst du jetzt über Microsoft irgendwie einen Gutscheincode und gibst ihm das und dann kann er sich da dann auf seinen Account aktivieren und dann, ich meine, das ist doch irgendwie, ist schwierig.
Andererseits, ich meine, man verschenkt ja auch Amazon-Gutscheine, ne?
Ja. Ich finde, Gutscheine sind, es sei denn, Gutscheine sind nur dazu da, auch bei Weihnachten besonders, wenn man wirklich gar keinen Plan hat, man hat gar keinen Plan, was man einem zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken soll, oder wenn man sich überhaupt nicht informiert habe, dann sagt man, ja, besser als wenn ich den falschen Spiel kaufe, das kann ich verstehen.
Wobei, ich muss sagen, ich habe dann irgendwie doch lieber einen Gutschein, als wenn mir jemand was schenkt, was ich nicht gebrauchen kann.
Ja, es sei denn, derjenige hat sich wirklich konkret informiert bei dir und, keine Ahnung, vielleicht auch ins Geheim oder weiß genau über dich halbwegs Bescheid, das hat dich dann mit einem Spiel überrascht. Und ich finde, natürlich. das ist schon, also in Anführungsstrichen überrascht. Wenn du natürlich schon irgendwann mal gesagt hast, ja, dieses Spiel, auch da bin ich darauf echt gehypt oder das möchte ich auch wirklich bald irgendwie holen oder so. Und wenn man sich nicht gerade selbst geholt hat, dann ist das, finde ich, schon schön, wenn man das von jemandem bekommt oder so. Also
Klar, das ist halt, aber
das ist wieder eine andere Frage mit Geschenken und sowas.
Andererseits hat man ja auch damals immer halt als Geschenk oder zu Weihnachten dann immer Geld bekommen, so. Und klar, das ist dann halt jetzt in den Gutschein und so weiter, das ist natürlich unpersönlicher. Aber gut, das hängt vielleicht auch wieder von Person zu Person ab. Ich meine, ich nehme das jetzt irgendwie jemandem nicht übel oder sowas in der Richtung, weil ich da auch irgendwie, damals war das noch eine ganz andere Geschichte. Ich weiß, mittlerweile mit Weihnachten und so weiter, ja, das
da wird es schon manchmal schwerer.
Es ist mittlerweile eher lästig, als dass es Spaß macht, hat jedes Jahr auf neu und dann hat ein Geschenk suchen. Klar, wenn man natürlich irgendwie weiß, was derjenige, wie derjenige tickt und was derjenige mag, dann macht es natürlich auch Spaß, sich irgendwas Bestimmtes zu kaufen, was jetzt irgendwie auch was Besonderes ist, was individuell ist und demjenigen damit eine Freude zu machen, aber
ja. Ja, das ist irgendwie ein bisschen wieder ein anderes Problem, weil wir ein bisschen abgedriftet sind, aber ja, deswegen denke ich auch so wie Martin, dass unbedingt es werden auch auf jeden Fall die Spiele Kopien, also der Retail-Markt wird auf jeden Fall weiter bestehen und ich glaube noch nicht mal wirklich, dass der wirklich irgendwie in den nächsten, keine Ahnung, wenn man jetzt eine Zahl in den Raum reinwirft, in den nächsten 20, 30 Jahren, dass der irgendwie auch weggehen wird, das glaube ich nicht. Vor allem, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, besonders wenn Spiele mit physischen Geschenken oder physischen Dingen gekoppelt sind, wie vielleicht Figuren oder Special Editions oder so. Und das ist ja eigentlich auch wieder eine Sache, die dann eher für Retail spricht, auch wenn es nur Amazon ist, wo man es bestellt oder so. Das ist ja immer noch ein etwas, was du in der Hand hast und mit Sammelfiguren. Das sind halt wieder so eine Sachen, die wirklich eher ein gutes Argument für Retail sind. Und ihr mögt ja auch besonders viele Special Editions und viele tolle Figuren, die einfach toll aussehen und die man zusammen mit einem Spiel bekommen kann. Das finde ich ein gutes Argument für Retail, dass das auch langlebig bleiben wird.
Ja. Also, ja, ich finde ja eigentlich schon den Vergleich eigentlich mit Filmen eigentlich schon sehr interessant. Gerade weil sich auch bei mir zumindest der Konsum in Sachen Filmen und Serien hat stark geändert hat durch Netflix und so weiter und so fort. Also ich habe mir auch lange keine Blu-ray mehr geholt, obwohl ich da auch schon irgendwie mir doch schon dachte, das wäre schon cool, das in der Sammlung dann auch zu haben, um sich das dann halt zu gucken. Vor allem, weil natürlich auch gerade der Nachteil ist, es gibt nicht immer die Filme, auch die man sich unbedingt gucken möchte. Gerade bei diesen Netflix-Diensten und so weiter und so fort. Gut, das ist noch was anderes, wenn du halt noch andere Dienste hast, wie iTunes oder Xbox Video, wo du halt wirklich eine große Filmbibliothek hast und du kannst dir eigentlich fast jeden Film eigentlich dort ausleihen oder kaufen. Aber gerade weil da entwickelt sich ja auch in Sachen der Videospiele ja auch, dass so klein wenig, also gut, das ist sehr in den Kinderschuhen, aber es entwickelt sich ja auch in Richtung Streaming. Gerade, ich meine, jetzt Sony mit PlayStation Now, was ja jetzt in Amerika und Kanada, glaube ich, gestartet ist und was wohl nächstes Jahr oder vielleicht Ende des Jahres in der Beta auch jetzt in Europa starten wird. Inwiefern das einen Einfluss haben wird, auch gerade in Richtung Digitalisierung, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da hängt es natürlich auch stark davon ab, wie das funktioniert. Ich kann mir das noch nicht so wirklich vorstellen. Also da stecken natürlich dann nochmal ganz andere Geschichten dahinter bezüglich Input-Lag und so weiter. Das ist noch was anderes als jetzt bei sich ein Filmstream oder eine Serie. Aber ich denke mal, das ist dann auch noch sehr spannend, was das jetzt in Zukunft in Richtung Videospielen einen Einfluss drauf haben wird und wie sich das entwickeln wird. Was jetzt dann Microsoft ein ähnliches vielleicht anbieten wird, es bietet natürlich je nach Preismodell, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt nochmal Sony handhabt. Ich hatte das wieder vergessen, aber ich glaube, das war, glaube ich, sehr unattraktiv, glaube ich, vom Preislichen aus, ja. Gut, die sind zumindest, glaube ich, davon weggekommen, dass sie jetzt auch sagen, sie haben, glaube ich, einen monatlichen Betrag und kannst ja die Spiele dann streamen und spielen. Vorher war das ja in der Beta irgendwie noch so gewesen, dass du da irgendwie eine bestimmte Zeit lang irgendwie dann
das war furchtbar Betrag Preise
zahlen musstest. Aber gut, es war Beta und haben da wohl erkannt, dass das da irgendwie nicht so ist. Aber ich denke mal, in Richtung Streaming wird das wahrscheinlich auch noch ein zunehmend größeres Thema werden, gerade auf den Konsolen auch.
Ja, das hängt alles auch mit der Internetstruktur der Menschen und auch allgemein der Infrastruktur in der ganzen Welt zusammen, auch je nachdem halt, wie die Internetverbindung von jedem Einzelnen ist. Deswegen, das ist ja auch wieder so gekoppelt mit dem Thema von, was wir auch, worüber wir auch mal geredet haben bei dem Next Gen Podcast und sowas, wegen Xbox One, wie sie halt einfach diesen Online-Zwang schon reinbringen wollten, wofür aber die Leute einfach nicht bereit waren. Und sie hatten ja, das war ja auch so, wie gesagt, auch etwas vorausdenken, aber trotzdem auch etwas ein bisschen zu sehr zwingen. Da müssen wir halt auch mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ob dann halt wirklich mit der Internetstruktur und Infrastruktur das sich verbessern wird, dass sozusagen so gut wie jeder Konsolenbesitzer dann eine Internetverbindung hat, weil bisher so kommt natürlich auf die Konsole an, aber meistens sind so die Zahlen ja vielleicht, keine Ahnung, 70-80%, vielleicht auch sogar noch mehr, 90% sind vielleicht alle Konsolen mit Internet verbunden. Das kommt natürlich auch immer an, aber ja, das ist so alles einfach eine Entwicklung, die sich zusammen mit dem Internet dann zeigen lassen muss in den nächsten Jahren.
Ja, interessant. Auf jeden Fall. Also wir kommen natürlich nicht drum herum, würde ich sagen. Klar, das wird irgendwann, ich weiß nicht, ob wir es noch miterleben werden, dass es halt wirklich irgendwie alles komplett auf digital ist oder so. Ich meine, klar, es ist ja schon an sich alles digital. Also man hat die Möglichkeit zu wählen zwischen physisch und Retail. Interessant wird es natürlich, wie sich das jetzt in Richtung dann Collector's Edition so weit entwickeln wird. Vielleicht wird es dann halt wirklich so sein, es gibt dann halt nur die Collector's Edition, da ist ein Code einfach nur drin und fertig ist das Ganze. Ich mag mich halt mit dem Gedanken nicht gerne anfreunden. Das liegt aber vielleicht auch wirklich daran, wie man in die Welt der Videospiele reingesteigen ist, weil wir halt schon etwas älter sind. Und ich denke mal, das wird sich auch gerade halt mit neuen Generationen von Leuten, die halt das Medium wahrnehmen, auch noch anders verbinden. Und viele Leute, die werden halt auch mit dem Medium kommen die halt auch ganz anders in Verbindung, die dann halt irgendwie über ein Smartphone starten mit Spielen, wo sich generell Spieler digital kaufen und das dann irgendwie schon gewohnt sind. Und da ist dann nochmal eine ganz andere Intention, da steckt dahinter.
Ja.
Interessante Sache auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass wir ja auch in diesem Jahr, gerade in Sachen Streaming, wird sich da sicherlich noch viel tun und wer Informationen kommen. Bei uns hier in Europa ist das ja noch ein bisschen weit entfernt, aber ich denke mal, dass Microsoft da auch nochmal was machen wird. Und zumindest dieses Inhouse-Streaming ist ja zumindest schon mal ein Thema. Aber
das ist ein sehr großes Thema, finde ich. Also das ist auch wirklich sehr zusammenhängend mit vielen anderen Sachen. Und deswegen gibt es immer noch so viele Sachen, die wir vielleicht auch noch vergessen haben. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie was mit ja, ich überlege gerade, aber jetzt will ich mir gerade spontan nicht sein, aber ja. Das ist sehr interessant und das ist einfach ganz normal, dass sich das in der menschlichen, okay, also nicht direkt in der menschlichen Evolution, aber natürlich in der im technischen Fortschritt, dass sich noch mehr manifestieren wird, dass einfach nur durch die Schnellheiten und praktischen Nutzen einfach alle sehr viele Sachen digital kommen werden. Und wie du gerade gesagt hast, mit Mobile-Spielen, das ist auch noch wieder ein guter Punkt eigentlich, dass besonders bei Smartphone-Spielen, es gibt ja keine Retail-Smartphone-Spiele, das hat es ja nie gegeben. Und das ist ja so eine Sache, die dann komplett auf den digitalen Kauf von Spielen zurückgreift. Und weil das einfach praktisch ist, wie das heißt auch, das Smartphone, das intelligente Telefon, was einfach alles in einem hat und du kannst halt auch drauf Spiele spielen und dieser Markt wächst und boomt enorm und deswegen das ist eine komplette andere Sparte, eine komplette andere Plattform, die halt wirklich nur auf digitale Spiele basiert ist. Das ist was ganz anderes wieder.
Wir sind, glaube ich, einfach wahrscheinlich zu alt. Ja, und
ich bin zu alt für diesen Scheiß.
Wir müssen uns dem Ganzen wahrscheinlich so oder so früher oder später fügen. Ja, hoffentlich erlebe ich das so gar nicht mehr mit und ja gut, wenn man sich das natürlich so generell auch mal überlegt, macht das natürlich, egal ob man es physisch hat oder nicht, irgendwann ist man lebt man nicht mehr und dann hat das ja alles, war das alles für die Katz, ne? Also wenn man das so natürlich auch wieder so und so sieht, ne? Aber gut, aber ich möchte was für mein Geld haben und bekommen. Und ich meine, die Spiele werden ja teilweise auch nicht unbedingt qualitativ besser oder,
ja.
Schauen wir mal, was das Ganze wird. Und ich denke mal, über DLCs und Microtransactions, da werden wir separat nochmal in einem anderen Cast drüber reden, wenn auch der Hagen dann mal wieder mit dabei ist.
Mhm.
Soll's das erstmal für diese Ausgabe gewesen sein, würde ich sagen. Also wir haben, denke ich mal, schon soweit alle Punkte angesprochen oder ja.
Ja, wie gesagt, also das ist schon ein sehr breites Thema. Also deswegen, ja, wie du halt gesagt, kurz nochmal angesprochen hast, gerade mit dem Streaming, wenn wir mal schauen, wie sich das entwickelt wegen Sony, die das ja sozusagen ein bisschen als erstes mal ausprobieren werden. Ja,
muss ich erstmal alles ein bisschen einpendeln lassen. Es gibt noch keine wirkliche Struktur dahinter, was man da sehen kann. Der in sich, es wird viel ausprobiert, definitiv. Und da wird er geschaut. Und im Endeffekt, entscheidet natürlich, was die große Masse an Leuten in dem Falle, wie die das halt diesbezüglich annehmen. Und wir mögen da auch eine ganz andere Sicht darüber haben als die breite Masse. Das ist ja oftmals so und man kann es vielleicht teilweise gar nicht nachvollziehen diesbezüglich. Vielleicht sollte man dann auch irgendwann mal das Thema ein bisschen weiter neu aufgreifen und vielleicht mit jemandem, der jetzt andere Ansichten des Ganzen ist, vielleicht anders Spiele konsumiert. Ne? Müssen wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Oder habt ihr noch ein bestimmtes Fazit, was ihr jetzt daraus ziehen möchtet? Bedenken diesbezüglich oder?
Was ist denn dein Fazit, Martin?
Bedenken, ich habe
Martinio.
Eigentlich Bedenken habe ich nur, wenn sich quasi, ja, ich weiß nicht, also Preisgestaltung, das wäre für mich so die einzigen Bedenken, die ich hätte. Also wenn sie immer sagen, so, jetzt gibt es keine physischen Medien mehr und du hast keine Möglichkeit mehr, das woanders zu beziehen. Als Beispiel, wenn das mal eingeführt werden würde, dass es keine physischen Medien mehr gibt, dann könnte man ja auch annehmen, dass sie sagen, gut, wenn die Leute das jetzt nicht mehr woanders herbekommen und die Keyhändler vielleicht auch nicht so viel Kontingent haben, dann können wir die Preise mal ein bisschen anheben, weil sie können sich ja nicht mehr alternativ kaufen. Das ist die einzige Sorge, ich habe. Ich glaube zwar nicht, dass die noch höher gehen, obwohl natürlich immer die angeblich Entwicklungskosten für ein Konsolenspiel teurer sind als die für ein PC-Spiel oder für eine sehr gängige Plattform. Ich finde es eigentlich überholt, weil wir haben ja quasi mittlerweile die sehr nahe Bauweise zum PC. Und wenn man jetzt einfach sehr spielt, wenn man zukünftig jetzt an die Bauweise geht, was auch eigentlich gut ist, weil es spart den Entwickler ziemlich viel Geld in die eigene Entwicklung von Hardware. Also, dass man wieder völlig unabhängig irgendwie eine Hauptplatine baut, völlig unabhängig einen Prozessor baut und dass das wieder alles für jeden kompliziert wird. Sowohl für den Entwickler, der auch mehr Arbeitszeit erstmal in das SDK investieren muss, um zu checken, was denn überhaupt, wie das überhaupt funktioniert. Das Spiel dann so umzusetzen, wie es auf dem PC war. Das spart jetzt alle ein bisschen Ärger, wenn man das ein bisschen PC-nah baut, so wie es jetzt der Fall ist. Wenn es zukünftig so weitergeht, kann ich dieses Argument nicht mehr ziehen, von wegen, ey, die Entwicklungskosten sind so teuer auf der Konsole. Das geht gar nicht. Also ich finde eigentlich, ich hätte nur Schiss, dass die Preisgestaltung einfach irgendwann mal ins Land geht, wenn einmal physische Medien nicht mehr da sind, dass du keine Alternativen mehr hast, dass sie dann sagen, so, jetzt machen wir mal Einstiegspreis, 89, 99 oder so.
Ja, übrigens genau, das ist ein guter Punkt, dass es irgendwie auch gesund ist, dass der Retail-Markt noch und der digitale Markt so ein bisschen in Konkurrenz sind. Das ist ja auch egal bei allen Dingen so, dass Konkurrenz wahnsinnig wichtig und gesund ist. Wenn es nur digitale Spiele gibt, wenn sie nur die Spiele über ihre eigene digitale Plattform verkaufen, dann haben sie im Prinzip die komplette Macht über ihren Preis, ihre Preisgestaltung. Sie können wirklich riskieren sie damit, dass dann Leute nicht ihr Spiel kaufen oder so, aber bei wirklich großen Spielen können sie dann sozusagen da schon ein Monopol bilden. Und das, was teilweise auch ein bisschen bei Steam letztens passiert ist, und das ist ja wieder eine andere Sache. Das ist halt, wie gesagt, so eine Sache, deswegen ist es auch so gesund, dass es dann diese zwei Plattformen gibt, so digital und Retail, und dass das halt dann wirklich so alles noch sich ein bisschen reguliert im Prinzip.
Ja. Ja. Ich auch.
Sehe ich auch so, ja. Ja, insofern soll es für diese Woche, was heißt für diese Woche, für diese Ausgabe gewesen sein, denn wir haben ja jetzt hier nicht unbedingt einen richtigen Fluss. Ja, mit der Digitalisierung der Videospiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns da ein bisschen zuzuhören, und wird natürlich auch eure Meinung interessieren. Also gerne an podcast@gamesfinest.de oder als Kommentar unter dem entsprechenden Podcast-Artikel. Würden uns natürlich auch generell freuen, ein bisschen Feedback von euch zu hören an unsere E-Mail-Adresse podcast@gamesfinest.de. Natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast über iTunes abonniert, dazu auch bewertet und konstruktive Kritik dann auch gebt. Wir hören uns dann so in ungefähr 2 Wochen wieder. Dann mal schauen, über was wir dann plaudern werden. Mal gucken. Ich denke mal, der Hagen wird dann auch wieder mit dabei sein. Vielleicht auch der ein oder andere diesbezüglich. Und ihr könnt uns auch gerne vielleicht auch mal einen Tipp geben oder was ihr vielleicht möchtet, über was wir mal reden sollen oder welches Thema wir da mal anschneiden sollten. Gerne an uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitreden, ihr beiden süßen Schnuckel.
Kein Problem.
Ich bin der Chris, bis dahin, adios amigos, ciao, ciao und tschüss.
Tschüss.